Es war reiner Zufall. Man tat es ganz automatisch, unzählige Male am Tag, unbewusst. Doch hätte die Frau nur eine Hundertstel Sekunde später geblinzelt, dann hätte sie den Schein der Taschenlampe nicht gesehen. Dann hätte sie nicht den Schatten des Mädchens wahrgenommen. Dann hätte sie sich nicht umgedreht und dem Mann zugeflüstert, da ist jemand. Und er hätte sich nicht aufgerichtet, mit dem Messer in der Hand, von dem das Blut tropfte. Hasenblut, versuchte sie zu denken, um es besser ertragen zu können. Hasenblut.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nachts im Buchladen. Und wie ihr schon am Anfang hört, ist es heute ganz schön blutig. Wir sind direkt mittendrin in einem Krimi. Der heißt Dänische Dämmerung von Linn Andersen. Und jetzt habe ich Linn Andersen hier bei mir im Studio und sage erstmal schönen guten Tag. Soll ich wirklich Linn Andersen sagen oder darf ich dich auch anders nennen?
Also du kannst mich gerne auch Katrin nennen, weil ich sage immer, hier in meiner Heimat kennen mich die meisten unter Katrin Jäger. Also beides okay, aber ich höre ein bisschen mehr auf Katrin Jäger noch.
Also Katrin Jäger ist Autorin, kommt eigentlich aus Telgte, hat jetzt ihren ersten Dänemark-Krimi veröffentlicht. Das heißt, der ist noch gar nicht draußen. Freitag erscheint der Podcast. Wann dürfen wir dieses Buch wirklich in Händen halten?
Am 12. März hat mir der Verlag gesagt und dann hoffen die immer, dass es dann auch wirklich überall lieferbar ist, aber ab da geht's los und genau, also das ist der Starttag.
Dänische Dämmerung von Linn Andersen. Ich habe heute mal gegoogelt und wenn man Linn Andersen sucht, dann findet man eine Sängerin, die heißt aber Linn Andersson. Du hast den Pseudonym gesucht, warum das denn?
Ja, wie das immer so ist, eigentlich war das Pseudonym erst nur dafür gedacht, dass ein Verlag gar nicht weiß, wer ich bin. So nach dem Motto, meine Krimis, die ich vorher geschrieben habe, die spielten immer in Westbevern und in Berlin. Und mein Agent, also ich habe einen Literaturagenten, der gab mir den Tipp, gib dir mal ein Pseudonym, damit die ganz unvoreingenommen an alles rangehen. Und dann habe ich mir den Namen meiner Großmütter zusammengemischt und hieß dann eigentlich Anna Marlin. Und als dann der Verlag angebissen hat und ich den Vertrag hatte, habe ich angeboten, ja, ich kann auch unter meinem echten Namen schreiben. Und die hatten dann die Idee, mich dänisch zu machen. Und ich mag ja auch dänische Namen. Und es ist vielleicht auch manchmal ganz günstig, weil ich auch als Journalistin arbeite, dann habe ich so zwei verschiedene Namen und dann kann ich in meinen beiden Welten machen, was ich will.
Aber du hast vorher schon Krimis veröffentlicht. Warum war es denn jetzt so eine Schwierigkeit, was Neues für so einen dänischen Krimi zu finden?
Also einen neuen Namen jetzt oder?
Überhaupt, dass da dir nochmal empfohlen wurde, dich anders zu vermarkten, weil wenn du schon einen Namen hast, ist ja eigentlich gut als Autor, oder?
Naja, sagen wir mal so, man hat dann aber auch schon so einen Stempel so ein bisschen und es ist jetzt auch so, also ich glaube, wenn ich jetzt Fitzek geheißen hätte, dann hätte ich meinen Namen nicht geändert, aber die drei waren okay, aber sind jetzt auch keine mega, mega Bestseller geworden mit Filmrechten und allem Pipapo. Und dann versucht man das natürlich nochmal ein bisschen auf anderem Wege. Das ist also, glaube ich, einfach eine Marketingstrategie.
Also ist das schon jetzt auch dein Ansatz? Also Dänische Dämmerung, ich habe heute, während ich Sendung hatte, 4 Stunden Vormittagssendung bei Radio WRF, habe ich es tatsächlich fast geschafft, deinen neuen Krimi, also nicht den Krimi an sich, sondern eine PDF, ein Vorab-Exemplar durfte ich lesen. Ich finde ihn echt super spannend. Ist das für dich denn auch der Großangriff, vielleicht einfach auch mal damit, ja, es nach oben in die Bestsellerlisten zu schaffen?
Ja, also die Hoffnung stirbt ja immer zuletzt und man will das natürlich immer, weil ich finde ja meine Bücher auch immer total spannend und denke immer, mein Gott, ich würde es mir ja auch kaufen. Aber ich merke jetzt schon so Dänische Dämmerung, dieses Dänemark, das reizt einfach auch viele Leute. Also gar nicht jetzt nur wegen dieses Skandinavien-Krimi-Trends, der ja schon wirklich seit Jahren anhält. Aber jeder, der nach Dänemark fährt, interessiert sich ja für das Land. Und ich habe jetzt irgendwie schon eine Einladung zu einer Lesung nach Dänemark, so ins Grenzgebiet, in Norddeutschland. Also vielleicht ist es tatsächlich so, dass da das Interesse so bundesweit noch größer sein wird.
Die Buchhändler wissen auf jeden Fall schon mal, in welche Ecke sie dein Buch dann einordnen können. Ne? Da kommt das dann direkt neben den Adler Olsen und den Stieg Larsson. Und das ist ja auch eine Ecke, in der man sich als Autor ganz gerne und gut wohlfühlt, oder?
Oh ja, ich bin auch ein totaler Fan von Håkan Nesser. Also den finde ich wahnsinnig toll. Und wenn ich da irgendwo in dieser Skandinavien-Ecke stehe, da fühle ich mich dann schon wohl.
Gucken wir uns doch erstmal deine Geschichte noch ein bisschen genauer an. Also es geht damit los, dass in einem dänischen Ferienhaus ein Ehepaar ermordet worden ist. Und das fällt nur auf, weil das zweijährige Kind von diesem Ehepaar, ein kleiner Junge, der eine Behinderung hat, der ist aus dem Haus weggelaufen und wird von einem jungen Mädchen entdeckt. Und so wird auch überhaupt erst der Mord aufgedeckt. Was ist da bei dir die Idee gewesen?
Was ist da falsch gelaufen bei mir? Nein, also ich glaube, bei mir ist es immer diese Fallhöhe. Wenn ich irgendwo bin, wo ich richtig glücklich und zufrieden bin, dann habe ich immer, das haben glaube ich viele Menschen, ganz kurz so ein Kribbeln im Nacken und denke, oh, wenn jetzt was Schlimmes passieren würde. Und in Dänemark ist das ja so, also Leute, die da regelmäßig Urlaub machen, so wie ich früher als Kind schon und dann später auch wieder, als meine Kinder klein waren, wollte ich denen das auch zeigen. Die fühlen sich da ja so unglaublich frei, weil da alle so nett sind und die Türen stehen offen und diese Ferienhäuser sind ja sowas von schlecht gesichert, da kann man jede Tür einmal aufdrücken, man braucht eigentlich gar kein Schloss. Und in diesem Ferienhaus-Idyll habe ich mir überlegt, wenn da jetzt was passieren würde in unserem Nachbarhaus und in diesen alten Ferienhaussiedlungen sind ja die Häuser sehr weit voneinander entfernt. Ich würde das gar nicht mitkriegen. Und wenn die am nächsten Tag draußen rumlaufen würden und hätten da 5 Leichen im Haus liegen, ich würde es nicht merken. Und wenn man dann auch noch selber kleine Kinder hat, ist natürlich dieses Angstthema immer noch, was wäre mit dem Kind? Ja, und das hat sich wirklich irgendwie so in meinem Nacken festgesetzt, das Thema. Und dann fängt man an zu spinnen, was könnte das für eine Geschichte sein? Und die sollte schon auch mit Urlaub zu tun haben, aber schon eher diese düstere Seite. Aber es ist, glaube ich, ertragbar zu lesen, auch für Eltern. Also ich glaube schon, das kann man durchhalten.
Also ich muss sagen, ohne zu viel verraten zu wollen, es geht ja nochmal um ein kleines Kind, nämlich der Sohn vom Kommissar, der wird mit nach Dänemark zum Ermitteln genommen, weil ganz nebenbei auch die Frau vom Kommissar verschwindet und man macht sich ja schon Sorgen um die und es ist tatsächlich eine andere Sorge, als wenn irgendeine junge Frau verschwinden würde.
Ja, glaube ich schon. Also das ist auch der Gedanke, der einen ja selber manchmal auch als Mutter, auch wieder dieser Schockmoment, wenn man irgendwo alleine hinfährt und denkt, was wäre eigentlich, wenn mir jetzt was passiert? Da geht es ja gar nicht mehr so sehr darum, ich arme, sondern mein armes Kind wäre dann alleine zurück. Und das ist nochmal wieder so eine Verschiebung der Angst tatsächlich.
Mhm. Ja. Und dann kommt da ja auch noch dieser Aspekt dazu, der Krimi, den du schreibst, der ist nicht mega blutig, aber man hat Angst um eine Person. Man hat Angst, dass einer Person was passiert. Und das ist so diese klaustrophobische Angst, so diese Angst, die Zeit läuft, hoffentlich wird dieser Person nichts Schlimmeres passieren. Und mit dieser Angst spielst du ja auch sehr gekonnt.
Ja, das mag ich selber auch. Also es gibt so Krimis, wenn die zu blutig werden und ich merke, es geht dann nur noch um diesen Horror zu erzeugen, die mag ich nicht so. Entweder schreckt mich das ab, aber ein bisschen blutig muss es schon auch sein, um Angst zu erzeugen. Und ich will ja auch immer, dass alle Leute meine Protagonisten mögen und dass man mit denen mitfühlt. Und mir geht's auch so, wenn ich was lese, will ich ja auch mitfiebern und ich will mitzittern und ich möchte für jemanden sein oder hoffe, dass nichts passiert.
Und dazu kommst, du hast ja unheimlich viele Erzählstränge. Also du begleitest viele Personen, während du erzählst. Also immer, wenn man denkt, oh, jetzt lässt man sich zum Beispiel auf die Geschichte des Kommissars ein, dann ist das eine relativ kurze Seite, ein kurzes Kapitel. Und dann geht es um die nächsten Personen. Zum Beispiel auch die Täter lernt man ja relativ früh kennen. Man weiß nichts über deren Motive oder wer die wirklich sind, aber es wird auch deren Geschichte erzählt. Dadurch entsteht eine sehr kurzweilige Lesereise. Also man hat immer das Gefühl, Kapitel abgeschlossen und dann ist diese Spannung da und dann kommen die nächsten Leute. Das war sicherlich auch deine Intention, oder?
Ja, also ich mag das total. Also ich selber mag das auch, wenn ich, ja, ich nenne das, es ist schon fast so ein bisschen serielles Erzählen. Ich schlüpfe immer wieder in andere Rollen rein. Ich habe früher, als ich anfing, dann immer gedacht, wie mache ich das denn? Ich kann ja jetzt nicht 10-mal die Perspektive wechseln, weil man kennt ja diese Ich-Erzähler. Und witzigerweise erzähle ich in der dritten Person, aber trotzdem kann man die Perspektiven wechseln und das macht gerade beim Krimi echt Spaß, da so reinzuschlüpfen. Und ich habe auch immer sehr kurze Kapitel. Deshalb, einige denken dann, oh Gott, die springt hin und her. Aber eigentlich bleibt man dann doch immer dran, weil man immer so einen Cliffhanger hat. Dann kommt der Nächste mit dem Cliffhanger. Und dann wird der Nächste wieder aufgelöst. Und ich glaube, dieses Vorantreiben und Weiterlesen, das ist das, was ich selber gut finde. Ich möchte nicht, wenn ich lese, möchte ich auch so vorangetrieben werden. Ich möchte nicht darüber nachdenken, oh Gott, wie lange ist das jetzt noch? Und jetzt muss ich dieses Kapitel erstmal schaffen, sondern eigentlich darf man das Lesen gar nicht merken.
Wie lange schreibst du an diesem Buch oder wie lange hast du an diesem Buch geschrieben?
Bei dem ist es ein bisschen schwierig, weil die Idee hatte ich tatsächlich schon vor ein paar Jahren und dann fängt man ja an, dann überlegt man sich erstmal eine Geschichte, dann schreibt man so eine Art Exposé, in dem dann alles zusammengefasst wird, dann gebe ich das meinem Agenten, wenn der sagt, ja super, weitermachen, dann hat der mir gesagt, mach erstmal Probeseiten, dann hieß es irgendwann, mach mal noch mehr Probeseiten. Und dann habe ich erstmal einen Job angefangen und hatte gar keine Zeit mehr und habe gesagt, ich muss das jetzt erstmal zur Seite legen. Habe mich dann aber sehr lange geärgert, weil wenn man schon 100 Seiten hat, will man es ja auch irgendwie fertig schreiben. Und deshalb reine Schreibzeit ist wirklich schwer zu sagen, wenn ich das alles so eindampfen würde, wenn ich gemusst hätte. Ich denke mal, so ein halbes Jahr muss man dann schon ungefähr rechnen.
Hast du denn auch die Geschichte bis zum Ende dann schon vorher im Kopf, wie also alle Puzzleteile sich zusammensetzen oder entsteht das teilweise auch beim Schreiben?
Also ich weiß, wer die Täter sind oder ich weiß auch eigentlich, wie es ausgeht, aber so Details, die weiß ich dann manchmal tatsächlich noch nicht. Die entwickeln sich dann. Also ich glaube, man muss auch das Ende schon kennen, um zu wissen, wie ich da hinkomme. Bei dem war es wirklich etwas kompliziert. Manchmal kann ja auch das, was ich vorher dachte, was ein Mord wird, ist dann nur ein Totschlag oder was. Also das sind dann so Details, die man dann am Schluss erfindet oder... Was auch passiert, ist, dass eine Nebenperson, die man also zum Beispiel die am Anfang taucht eine junge Frau auf, die war eigentlich nur so gedacht als, naja, die soll jetzt mal eben da so auftauchen und dann wieder verschwinden. Aber irgendwie war die mir dann doch sympathisch und irgendwie fügte die sich doch in so ein Bild. Und das passiert dann tatsächlich, dass so Sachen beim Schreiben passieren, die ich vorher nicht geplant habe.
Du meinst die Kioskbesitzerin mit den roten Haaren, den sympathischen roten Haaren, ja?
Nee, die meine ich gar nicht. Ich meine Jutta. Jutta, die ganz am Anfang mit dem Hund spazieren geht. Also die spielt keine Hauptrolle, aber die ist dann mal hier ein Stichwortgeber und mal da. Und irgendwie ist die auch nochmal eine schöne Person. Aber bevor ich dann wirklich anfange zu schreiben, also den langen Part, da habe ich eigentlich die Personen dann doch schon sicher. Und dann habe ich das als ausführliches, ich glaube, alleine dieses Exposé zu dem Buch war schon 40 Seiten lang. Also weil einfach so viele Handlungsstränge da miteinander verknüpft werden mussten.
Du hast das aber nebenbei geschrieben. Du sagst, du hast nebenbei auch noch in einem Brotjob gearbeitet, ja?
Ja, wobei während des Brotjobs habe ich wirklich das ruhen lassen. Und als ich dann da gekündigt hatte, hatte ich wieder mehr Zeit. Und dann habe ich es zu Ende geschrieben. Aber ja, ich bin freiberufliche Journalistin und Texterin und habe nebenbei auch noch einen Reiseführer auch noch geschrieben. Das war schon eine Menge Holz. Aber da ich schon so viele Probeseiten hatte, ging das. Und man diszipliniert sich dann auch ganz gut. Dann sagt man so, morgen muss ich jetzt schreiben und dann setze ich mich vormittags hin und stelle mir eine Uhr und mache das immer nach so einem 50-Minuten-Prinzip. Das habe ich mir mal irgendwo angeeignet, weil wenn man davor sitzt und denkt, boah, ich muss jetzt noch 100 Seiten schreiben, dann kann man nicht anfangen irgendwie. Der Berg ist so riesig. Und ich nehme wirklich so einen Küchenwecker, stelle ihn auf 50 Minuten. Dann mache ich 50 Minuten nichts anderes. Dann darf ich aber auch nicht irgendwie ans Telefon gehen oder Facebooken oder irgendwas. Und dann klingelt es und dann mache ich 10 Minuten Pause. Und in den 10 Minuten darf ich wieder alles machen. Und man versinkt auf einmal. Nach einer halben Stunde merkt man eben nicht mehr, wie schnell diese 50 Minuten um sind. Es ist jedes Mal so, dass ich mich erschrecke, wenn der Wecker klingelt, weil ich dann drin bin. Und man hat nicht so einen Berg vor sich. Und man hat dann aber jeden Tag mindestens seine 1, 2, 3 Stunden dann geschrieben. Dann geht das eigentlich.
Das hört sich nach strukturiertem Arbeiten an. Das hört sich nach professionellem und strukturiertem Arbeiten an.
Hört sich professioneller an, als es ist, weil natürlich ist dann doch zwischendurch der Anruf und natürlich klappt das nicht immer. Aber das ist das, wenn ich merke, so, oh, jetzt kriege ich es nicht hin. Und dann kann ich mich schon dazu zwingen. Das stimmt, ja.
Wie ist das, wenn nächste Woche Book Release Day ist? Bist du da aufgeregt? Machst du da was Besonderes? Eine kleine Party oder so?
Ja, also bei meinem allerersten Buch, das hieß Schützenkönig und das spielte ja in meinem Heimatdorf Westbevern und ich war wirklich lange in Berlin gewesen, bin zurückgekommen, dahin gezogen und dann erschien schon kurz danach dieses Buch und in diesem Buch gehe ich nicht gerade zimperlich mit den Landbewohnern um und habe das auch mehr so von außen betrachtet geschrieben. Da war ich nicht nur nervös, da hatte ich echt Angst, ne? Weil ich dann in der Dorfkneipe habe ich dann diese Lesung gemacht und ich hatte Angst, dass der Schützenverein auf mich sauer ist und weil da ja auch Leute vor, also keine echten vorkommen, aber sie hätten sich verwechseln können, ohne dass ich das gewollt habe. Und dann war das aber so toll und ich bin da so, weiß ich nicht, so warm empfangen worden, dass ich da versprochen habe, jedes neue Buch wird immer erst in meinem Dorf in Fardrup vorgestellt. Und auch wenn das jetzt Dänemark ist und Lynn Andersen ist, werde ich das jetzt genauso wieder machen. Leider wird gerade die Kneipe renoviert. Ich kann nicht in den Saal und deshalb gehe ich in die alte Grundschule, in eine ganz langweilige Aula mit Neonlicht. Ich muss jetzt mir irgendwie noch überlegen, wie ich das ein bisschen gemütlicher mache. Es wird dänisches Bier geben. Ich hatte auch schon aus so einem Dänemark-Shop Knabbereien bestellt. Ich dachte, irgendwas typisch Dänisches. Und das war dann immer so getrocknetes Smørrebrød. Und das ist so laut beim Beißen, dass ich gesagt habe, wenn das da einer ist, dann kann ich überhaupt nicht mehr lesen. Also es wird es nicht geben. Also alle, die kommen, tut mir leid. Und ja, und das wird schon ein bisschen lockerer sein, als wenn ich jetzt in irgendeiner Buchhandlung sitze. Aber ich versuche das sowieso immer locker zu machen. Also ich quatsch zwischendurch, da duze ich auch alle, weil ich alle irgendwie kenne. Und ja, ich denke, das wird schon schön. Also ich freue mich mehr drauf, als dass ich aufgeregt bin.
Da kannst halt auch keinem auf die Füße treten, ne? Musst du nur den Fahrtruppern sagen, dass das dänische Bier so viel Prozente hat, ne? Nicht, dass da irgendwie noch was anderes Komisches passiert.
Ja, obwohl die Fahrtrupper sind ja relativ trinkfest. Ich glaube, das kriegen die wohl hin.
Du, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg für deine Book-Release-Party und den Start in der Grundschule in Farup und natürlich für das gesamte Buch für die nächsten Wochen, dass es einen guten Start und natürlich einen guten Verkauf hinlegt.
Dann sage ich vielen Dank.
Schön, dass du da warst. Also, nochmal der Hinweis, wenn ihr jetzt mehr lesen wollt, Lynn Andersen, Dänische Dämmerung, da findet ihr das Buch. Und wenn ihr Bock auf mehr von der Autorin habt, dann guckt ihr unter Katrin Jäger. Da hat sie nämlich noch mehr Bücher geschrieben, 3 Krimis an der Zahl. Sind alle auch noch zu haben?
Nein, also die, jein. Die 3, die damals erschienen sind, sind vergriffen, aber es gibt jetzt exklusiv von Hugen Dubel eine Neuauflage und der erste von diesen 3 ist jetzt gerade auch vor wenigen Tagen, also im Moment knallt es ganz gut, haben die den Schützenkönig neu aufgelegt mit einem richtig schönen, frischen neuen Cover, ist allerdings E-Book, das ist ja immer nicht jedermanns Sache, aber ich kann es empfehlen und man kann bei Audible, wenn ich richtig informiert bin, das erste sogar als Hörbuch noch. Sehr schön gelesen von einer Schauspielerin, die das richtig toll macht, kann man das auch als Hörbuch hören.
Oder im Zweifelsfall sage ich da immer, lasst euch beraten vom Buchhändler eures Vertrauens. Das sind nämlich alles nette Menschen, die auch manchmal Dinge möglich machen können, die man vorher nicht vermutet hat. Ich danke fürs Gespräch und euch allen sage ich bis zum nächsten Mal.
Ja, ich sage auch Tschüss.